The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 23. Juli.
I honestly was really shocked when I saw that he had dropped from the race.
Yes, very surprised. I don't think that's right.
I think it's very surprising news. Definitely not something I personally saw coming.
And I don't know what's going to happen with the rules and the laws to replace him at such a short period of time.
Die Menschen in den USA waren vom Rückzug Joe Bidens aus dem Rennen um die Präsidentschaft teilweise dann doch überrascht. Der letzte Bürger, den wir gerade auf den Straßen von Atlanta gehört haben, hat die Frage gestellt, die sich momentan viele Amerikaner stellen. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Wie sind jetzt die Prozesse, bis die Demokraten Mitte August auf ihrem Parteitag in Chicago einen offiziellen Präsidentschaftskandidaten oder Kandidatin nominieren? Die Vorwahlen der Demokraten in den 50 Bundesstaaten hatte Joe Biden für sich entscheiden können, mit immerhin 14 Millionen Stimmen. Da hat sich niemand wirklich gegen den Amtsinhaber profilieren können. Daher könnte es auf dem Demokratischen Parteitag zu einer Kampfabstimmung kommen. Ein Szenario, das aus Sicht der Partei eigentlich dringend vermieden werden muss. Denn die Message, die von diesem Parteitag dringend ausgehen sollte, ist Einigkeit. Das heißt, in den kommenden Tagen wird es in der Demokratischen Partei viel Bewegung geben. Jetzt kommen die Taktierer und Strategen zum Zug.
In a second tweet, Newsom endorsed Vice President Kamala Harris, saying in part, quote, "With our democracy at stake and our future on the line, no one is better to prosecute the case against Donald Trump's dark vision."
Einen ersten taktischen Schachzug haben wir bereits gestern gesehen, als Gavin Newsom, der demokratische Gouverneur aus Kalifornien, sich demonstrativ hinter Kamala Harris gestellt hat, hat er damit gleichzeitig seine Bewerbung als Vizepräsident abgegeben. Eine ähnliche Visitenkarte hat Gretchen Whitmer, die Gouverneurin von Michigan, gestern via Social Media hinterlassen.
Hi, Michigan Governor Gretchen Whitmer here. Today I am fired up to endorse Kamala Harris for President of the United States.
Aber auch auf der Gegenseite ist Bewegung. Der parteilose Kandidat Robert F. Kennedy Jr. spielt scheinbar auch taktische Spiele. Er ist im Gespräch mit Donald Trump und schlägt ihm vor, für die Unterstützung seiner Kampagne im Gegenzug einen Job im Weißen Haus zu bekommen, zum Beispiel als Gesundheitsminister. Derweil versucht Kamala Harris, möglichen Gegenkandidaten den Wind aus den Segeln zu nehmen. 500 der benötigten 1969 delegierten Stimmen soll sie sich durch einen 10-stündigen Telefonmarathon mit Partei- und Kongressmitgliedern und Gouverneuren schon gesichert haben. Ich spreche gleich mit meinem Co-Moderator unseres Pioneer-Podcasts Race to the White House, Julius van der Laar, darüber, wie er den Weg von Kamala Harris zur offiziellen Präsidentschaftskandidatin der Demokraten einschätzt. Er sagt, sie muss das Narrativ der Republikaner gegen ihre Person irgendwie kontern und aushebeln.
Das Narrativ knüpft natürlich auch inhaltlich an. Natürlich sagen sie auch, hey, Kamala Harris ist dafür verantwortlich, dass in der Spitze bis zu 10.000 illegalen Einwanderern ins Land gekommen sind. Sie war der Border Czar, die Border Zarin, die die Grenze im Endeffekt bewachen sollte und ist natürlich dieser Aufgabe nicht gerecht geworden. Das heißt, wenn ihr Kamala Harris wählt, dann wählt ihr für offene Grenzen und das kann im Endeffekt niemand wollen. Wir sehen auch ganz klar in den Umfragen, wie hoch das Thema Grenze und Limitierung von Migration eben auch gehängt wird.
Außerdem in diesem Pioneer Briefing Podcast heute, Börsenreporterin Anne Schwedt weiß, ob die neue Börsenwoche an der Wall Street genauso schlecht angefangen wie die letzte aufgehört hat. Immer mehr Roboter arbeiten in der Landwirtschaft und übernehmen lästige Aufgaben und das Autofahren wird hierzulande immer farbloser.
Race to the White House.
15 Wochen haben die Demokraten Zeit, im Turbo-Modus der Vizepräsidentin Kamala Harris eine überzeugende Kampagne auf den Leib zu schneidern, die sie ins Weiße Haus bringt. 15 Wochen haben die Republikaner Zeit, genau das zu verhindern und ihre Wahlkampfstrategie umzuschwenken von Trump versus Biden auf Trump versus Harris. In genau 15 Wochen wird in den USA gewählt. In der brandneuen Ausgabe von Race to the White House spreche ich mit Julius van der Laar, Politik- und Kampagnenberater und mein Podcast-Co-Host, über die neuen Perspektiven in diesem Wahlkampf. Hier ein Auszug. Julius, auch wenn viele es erwartet haben und einige es auch erhofft haben, war es trotzdem ein Schock, als Joe Biden sich aus dem Rennen zurückgezogen hat. Wie war das für dich? War das für dich eine Überraschung zu diesem Zeitpunkt?
Ich glaube, es war keine Überraschung. Es war so aus meiner Sicht nur eine Frage, wann und nicht ob. Die Umfragewerte haben ein klares Zeichen gezeigt. Natürlich war Joe Biden in sämtlichen Swing State deutlich hinter Donald Trump. Und ich glaube, er musste sich zurückziehen. Es war klar, dass diese Wahl für die Demokraten nicht mehr gewonnen werden kann. Aber dann, als dann eben auch der Tweet bzw. der Post auf X einmal viral ging, sind sämtliche WhatsApp-Gruppen, sämtliche Chats, in denen ich drin bin, vor allem immer noch mit ehemaligen Obama-Kolleginnen und Kollegen, einmal explodiert. Alles hat sich überschlagen und es war ziemlich geteilt. Die eine Hälfte sagte, endlich, die Befreiung, jetzt können wir endlich loslegen. Und man hat wirklich gemerkt, das war wie so ein Stein, der den Leuten vom Herz gefallen ist. Endlich wieder optimistisch in die Zukunft, jetzt für Kamala Harris. Und die andere Hälfte hat ganz klar gesagt, es ist auch echt traurig. Joe Biden hat ein halbes Jahrhundert dem Land gedient. Er ist ein echter Patriot, der alles für sein Land getan hat und jetzt natürlich auch noch zurücksteht, weil er eben merkt, er kann nicht mehr, aber eben sich nicht an diesem Amt festklammert. Dann gab es aber auch wieder die anderen, die gesagt haben, hey, das hätte er auch schon vor einem halben Jahr machen können und den Weg damals eben auch schon hätte freimachen können für Kamala Harris. Jetzt ist, glaube ich, offensichtlich, Kamala Harris ist erstmal die Kandidatin, die auch von Joe Biden unterstützt wird und die jetzt natürlich fulminant anfängt, nicht nur Geld einzusammeln, sondern eben auch versucht, Delegiertenstimmen klarzumachen und die Partei und die Basis hinter sich zu vereinen.
Ja, nicht nur Joe Biden hat sie unterstützt und ihr sein Endorsement gegeben, sondern auch die Clintons zum Beispiel. Aber andere, von denen man es vielleicht auch erwartet hatte, wie Barack Obama oder Nancy Pelosi, die haben sich nicht explizit für sie ausgesprochen. Das scheint auf eine Notwendigkeit eines Wettbewerbs innerhalb der Partei hinzudeuten, oder?
Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Lesarten. Die einen sagen, Obama hat sie nicht unterstützt, weil er natürlich Michelle Obama noch die Hintertür offen lassen möchte, dass sie möglicherweise noch in diesen Wahlkampf mit reinkrätscht.
Glaubst du daran?
Ich halte es für absoluten Unfug.
Also ich hab nur aus verschiedenen, aus people familiar with the subject, habe ich gehört, dass Michelle Obama eigentlich nicht möchte.
Natürlich nicht. Michelle Obama hat es letztes Jahr auch uns allen gesagt, als wir sie in Chicago getroffen haben. Hat sie ganz klar gesagt, so, ich habe keine Lust zu kandidieren. Wir haben diesem Land so viel gegeben, aber dieses Gerücht, das trägt ja immer weiter. Leute haben eine Faszination von Michelle Obama und jedes Mal, wenn es eine Gelegenheit gibt, das mit rein zu interpretieren, dann soll natürlich diese Geschichte einmal wieder forciert werden. Ich erinnere mich noch genau an den Wahlkampf 2020, als damals auch schon im Vorwahlkampf Joe Biden seinen Hut in den Ring geworfen hat. Auch damals hat Obama Joe Biden nicht direkt unterstützt und hat gesagt, dieser demokratische Prozess muss erst einmal durchlaufen. Ich will jetzt nicht meinen Finger auf die Waage legen und schon einem den Vorteil geben. Dementsprechend, ich glaube, Obama wartet auch noch kurz ab und schaut, gibt es andere Kandidatinnen oder Kandidaten und vor allem auch, kann Kamala Harris die ersten 24, 48 Stunden dann eben auch auftrumpfen oder macht sie schon so einen großen Schnitzer, dass ihre Kandidatur quasi schon wieder vorbei ist, bevor es richtig losgegangen ist und öffnet somit eben auch die Tür für andere Demokraten, die jetzt dann eben auch noch mit in diesen Wahlkampf mit reingehen könnten.
Der nächste große Schritt ist der Parteitag der Demokraten. Die Nominierung von Donald Trump war ja ein Megaspektakel. Julius sagt, die Demokraten müssen dem etwas entgegensetzen.
Es braucht jetzt die Mobilisierung. Und wenn wir jetzt nur diese 24, 48 Stunden haben, wo die neue Nachricht da ist, Kamala Harris ist jetzt die Kandidatin, ich glaube, das verpufft zu schnell. Und schon sind wir in dieser Wahlkampfdynamik Trump gegen Kamala Harris. Ich will nur ein anderes Szenario aufmachen. Was wäre, wenn im Endeffekt die Kranten der Demokratischen Partei, die Celebrities jetzt rauskommen würden und wirklich so wie so ein Deutschland sucht den Superstar, gepaart mit dem Eurovision Song Contest, jetzt rausgehen würden und sagen würden, Taylor Swift macht am ersten Abend mit sämtlichen Kandidaten, die antreten wollen, Interviews. Dann kommt Barack Obama, dann kommt Ellen DeGeneres, dann kommt Oprah Winfrey, dann kommt George Clooney und alle müssen sich wirklich beweisen. Ich glaube, das wäre made for TV. Daten würden gesammelt werden, links und rechts, wenn man online abstimmen würde, über Social Media Fragen stellen könnte, all das mit reinfaktorieren. Ich glaube, es könnte ein gigantischer Schaulaufwettbewerb für die Demokratische Partei sein, mit wahnsinnig viel Spenden, mit wahnsinnig viel Daten und vor allem wahnsinnig viel Aufmerksamkeit, Chelsea.
Und irgendwas müssen sie sich einfallen lassen nach dem Parteitag der Republikaner. Mit Hulk Hogan, mit Kid Rock, mit allem, was da passiert ist. Und wie gesagt, wir kommen später noch dazu, weil da ist so viel, was wir auspacken müssen. Eigentlich müssten sie sich echt viel Entertainment einfallen lassen, weil ein stinknormalen Parteitag, der ist zum Scheitern verurteilt jetzt. Absolut. So begeisterst du die Menschen nicht.
Völlig richtig. Lass uns aber trotzdem auch nochmal genau auf die Botschaft zu sprechen kommen. Wir haben jetzt viel über Kamala Harris gesprochen. Auf der anderen Seite wartet natürlich Donald Trump. Und der hatte natürlich seine komplette Botschaft fertig für Joe Biden. Ich habe es auf dem Parteitag gehört, alle haben gesagt, wir wünschen uns Joe Biden, wir beten, dass er auch wirklich im Rennen drin bleiben wird, weil es so einfach ist, diese Geschichte zu erzählen. Es ist natürlich der schwache, alte, so wie die Republikaner gesagt haben, senile Joe Biden versus den starken. Derjenige, der sich selbst gegen einen Schützen durchsetzen konnte und sich nicht hat unterkriegen lassen, Donald Trump, Stärke und Toughness war immer wieder das Wort, das verwendet wurde. Das wäre ein einfacher Wahlkampf gewesen. Jetzt ist plötzlich Donald Trump der älteste Kandidat im Rennen und Kamala Harris die vermeintlich junge. Und man könnte jetzt sagen, das Momentum shiftet sofort rüber. Aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Es ist immer noch ein Referendum über den Status quo. Leute sind fundamental unzufrieden mit der Richtung, die dieses Land geht. Also wenn auch das ganze Excitement, alle Furore, die ich jetzt gerade in sozialen Medien und auch bei Demokraten und auch viele Politiker, die sich in Deutschland geäußert haben zu Kamala Harris und gesagt haben, das könnte doch vielleicht nochmal gut ausgehen für uns. Slow down. Donald Trump ist nach wie vor vorne und diese Dynamik ist nicht fundamental jetzt erstmal durchbrochen.
Ich glaube, das war so ein Moment der kollektiven Erleichterung, als man erfahren hat, okay, jetzt ist es soweit. Das, worauf wir die ganze Zeit gewartet haben, ist jetzt tatsächlich auch eingetreten. Aber trotzdem kommt die Trump-Kampagne und sagt, Kamala Harris was in on it. Kamala Harris ist im Grunde Joe Biden. Und sie schalten gerade Werbung mit der Aussage, Kamala war daran beteiligt. Sie vertuschte Joes offensichtlichen geistigen Verfall. Aber Kamala wusste, dass Joe den Job nicht machen konnte. Also hat sie es getan. Also sie ist dafür verantwortlich, genauso wie Joe Biden. Die machen nahtlos weiter mit dem Narrativ, das sie eh schon gehabt haben.
Und das Narrativ knüpft natürlich auch inhaltlich an. Natürlich sagen sie auch, hey, Kamala Harris ist dafür verantwortlich, dass in der Spitze bis zu 10.000 illegalen Einwanderern ins Land gekommen sind. Sie war der Border Czar, die Border Zarin, die die Grenze im Endeffekt bewachen sollte und ist natürlich dieser Aufgabe nicht gerecht geworden. Das heißt, wenn ihr Kamala Harris wählt, dann wählt ihr für offene Grenzen und das kann im Endeffekt niemand wollen. Wir sehen auch ganz klar in den Umfragen, wie hoch das Thema Grenze und Limitierung von Migration eben auch gehängt wird.
Dann lass uns vorstellen, sie bekommt tatsächlich die Nominierung auf dem Parteitag in ein paar Wochen. Dann geht's auch sehr zügig Richtung TV-Debatte und dann sind es ja nur noch, es sind 3 Monate letztendlich bis zum Stichtag. Was muss sie dann leisten bei einer TV-Debatte, um da durchzukommen, um Trump die Stirn zu bieten?
3 Dinge. Das erste, sie muss so rüberkommen, dass Leute bereit sind, ihr das Weiße Haus, das Oval Office anzuvertrauen. Das heißt, sie muss Stärke ausstrahlen, sie muss Kompetenz ausstrahlen und auch eine Weitsicht ausstrahlen, präsidial wirken. Das ist Punkt 1. Punkt 2, sie muss einen harten Kontrast gegen Trump machen und natürlich auch immer wieder unterstreichen, warum Trump nicht qualifiziert ist. Und jetzt kommen wir zu Punkt 3 und das ist natürlich auch das Schwierigste. Das ist die positive Vision. Die ersten 2 sind gut möglich, aber diese positive Vision, das hat Bill Clinton, ich habe es hier schon mehrfach gesagt, immer gesagt, elections are about the future, bei Wahlen geht es immer um die Zukunft. Und im Moment als Demokratin die positive Vision für die Zukunft zu artikulieren, ist echt heikel. Warum? Die Demokraten haben viele der Themen eben schon abgeräumt. Obama hat die Gesundheitsreform gemacht. Joe Biden hat den Inflation Reduction Act gemacht. Die NATO ist wiederbelebt worden. Es gibt nicht so wahnsinnig viele große Themen, die noch oben aufliegen. Vor allem immer unter dem Gesichtspunkt, dass die Leute sagen, wir haben das Gefühl, dass das Land auf dem falschen Kurs ist. Da wird die Kamala Harris-Kampagne noch einiges an Research machen müssen, um genau diesen Sweet Spot zu finden, wo positiv auch durchaus kommuniziert werden kann. In der Kommunikationspsychologie sagt man normalerweise, 80% ist weg von etwas, 20% ist hin zu etwas. Ich glaube, die 80% sind klar für die Demokraten. Die wissen, wo sie dort zuspitzen können und natürlich auch gegen Donald Trump Kampagne machen können. Aber wo sind die 20%, wo wir hinwollen? Nur für Demokratie, das wird nicht ausreichen.
Die ganze Analyse hören Pioneers bei Race to the White House. Den Link finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Julius und ich, wir freuen uns, wenn Sie dabei sind.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hofft man auf eine bessere Woche als zuletzt. Die vergangene Woche war die schlechteste seit April. Anne Schwedt hat die Wall Street für uns vor Ort im Blick. Guten Morgen, Anne.
Hi, Chelsea.
Wie ist die neue Börsenwoche angelaufen?
Echt super tatsächlich. Die Anleger waren echt happy darüber, dass Joe Biden aus dem Präsidentschaftsrennen aussteigt. Es war so eine richtige Erleichterung zu spüren. Klar heißt es jetzt nicht, dass Kamala Harris das Rennen macht, aber mit Joe Biden als demokratischer Kandidat wurde der Partei eigentlich kaum noch Chancen eingeräumt, die Wahl zu gewinnen. Gewinner war gestern unter anderem auch Nvidia. Die Aktie war ja stark gefallen wegen der Angst auf härtere Regulierungen mit China. Jetzt arbeitet das Unternehmen aber offenbar schon an neuen Chips, die diese Regulierungen umgehen könnten. Verlierer war wie am Freitag auch schon CrowdStrike nach der IT-Panne. Die Anleger befürchten jetzt finanzielle Folgen in Milliardenhöhe für den Konzern. Da ging es für die Aktie um 13% nach unten. Abgesehen davon war es ein super Wochenstart. An der Nasdaq stand zum Schluss ein Plus von 1,6%. Der Dow Jones legte um 0,3% zu und der S&P 500 gewann um 1,1%.
Und dann, Anne, schauen wir noch auf Verizon, den Telekommunikationsriesen. Wie sehen die neuen Zahlen aus?
Durchwachsen tatsächlich. Verizon hatte zuletzt echt einen enormen Schwund bei den Vertragskunden. Auch hatte das Unternehmen mit auslaufenden Corona-Hilfen zu kämpfen. Der Kundenschwund konnte im abgelaufenen Quartal durch flexible Kombi-Angebote vorerst gestoppt werden. Das Problem ist aber, dass die Kunden mit dem Wechsel zu neuen Smartphone-Generationen immer länger zögern. Die Zahl der Smartphone-Wechsel ging im Vergleich zum Vorjahr um 13% zurück. Deshalb blieben die Quartalzahlen auch insgesamt hinter den Erwartungen zurück. Analysten hoffen aber auf eine Trendwende, nachdem Apple und Google ja neue Modelle jetzt mit künstlicher Intelligenz vorgestellt hatten. Die Verizon-Anleger waren aber nicht glücklich mit den Zahlen. Für die Verizon-Aktie ging es um 6% nach unten.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass Deutschland immer farbloser und grauer wird, zumindest auf den Straßen. Das haben jetzt neue Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes gezeigt. Schwarz, weiß und grau liegen beim Kauf des neuen Autos aktuell im Trend. Ganze 4 von 5 Autos, die im ersten Halbjahr in Deutschland zugelassen worden sind, nun ja, farblich unspektakulär. Auf Platz 1 das graue Auto. Am zweithäufigsten entscheiden sich die Käufer für schwarz, dicht gefolgt von weiß. Aber warum eigentlich? Gerade in einem Land, das im Herbst und Winter ohnehin schon genug graue Tage hat, wäre ein bisschen Farbe doch ein willkommenes Kontrastprogramm, oder? Vielleicht ist es die Angst, als Paradiesvogel im grauen Verkehrsalltag aufzufallen. Oder sind es die praktischen Überlegungen? Graue, schwarze oder weiße Autos würden sich bestimmt leichter wiederverkaufen lassen. Den Mut zur Farbe zum anderen muss man auch erstmal haben. Aber ehrlicherweise könnten wir doch alle ein bisschen mehr davon gebrauchen.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass die lästige Arbeit des Unkrautjätens den Landwirten in Zukunft abgenommen werden könnte. Und zwar von Unkrautvernichtungsrobotern. Jahrzehntelang setzten die Landwirte bei der Unkrautvernichtung auf chemische Mittel. Heute wissen wir eigentlich, die sind nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern auch für die Gesundheit derer, die damit auf dem Feld arbeiten, im Zweifelsfall auch für den Endverbraucher. Pestizide sind also ein echtes Problem. Das hat auch Clint Brower erkannt, der ist der Gründer und CEO von Greenfield, einem Unternehmen, das Unkrautvernichtungsroboter baut. Diese KI-gesteuerten Maschinen sollen den Weg in eine chemiefreie Landwirtschaft ebnen. In einem Interview erklärt Brower, wie es funktioniert.
This last season we had 10 bots on most of the fields running at a given time. And they're running between the rows currently is the way they operate. And so all 10 of them, one person this last year could keep an eye on about 10 of them. And so that's what they do. And so they're weeding between the rows currently. And, you know, eventually they'll do more.
Die Roboter fahren autonom über die Felder und jäten dabei alles Unkraut, das ihnen in die Quere kommt. Die Maschinen werden von Solarzellen angetrieben, die an der Oberseite befestigt sind und über den Tag Energie tanken, den die unermüdlichen Roboter für ihre Arbeit brauchen. Und das sei wohl erst der Anfang. Natürlich ersetzen die Roboter jetzt noch nicht alle chemischen Mittel, aber sie sind zumindest ein weiterer Schritt in eine nachhaltigere Zukunft. Ich wünsche Ihnen jetzt einen großartigen Start in den neuen Tag. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir hören uns morgen früh hier wieder. Same time, same place. How many lonely sleepless nights? How many lies? How many fights? So why would you wanna put yourself through all of that again? Love is pain, I hear you say. Love is a cruel and bitter way of paying you back for all the faith you ever had in your brain. Or could it be that what you need the most could leave you feeling just like a ghost? You never wanna feel so sad and lost again. One day you could be looking through an old book in rainy weather. You see a picture of a smiling